Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Ihnen ja in den letzten Podcast-Folgen unserer Wirbelsäulen-Serie angekündigt, dass wir uns natürlich noch weiteren Themen widmen. Und heute geht es nun um die Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule. Herr Dr. Viehweg und ich nehmen Sie wieder mit in sein Sprechzimmer, damit Sie eine gute Vorstellung bekommen, wie eine Beratung und Untersuchung abläuft. Und im Sprechzimmer haben Sie ja die Möglichkeit, Fragen zu Ihrer Erkrankung zu stellen. Und wir möchten Ihnen im Vorfeld oder im Nachhinein bei der Beantwortung Ihrer Fragen und beim Verständnis helfen.
Guten Tag, Frau Amrain. Kommen Sie bitte rein. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie für Beschwerden?
Mein Hausarzt hat mich zu Ihnen geschickt. Ich habe offenbar eine Verengung des Spinalkanals und mein Hausarzt meint, ich soll mich hier bei Ihnen beraten lassen, was man da therapeutisch machen könnte.
Was haben Sie denn genau für Beschwerden? Können Sie das bitte genauer und besser beschreiben für mich?
Ich habe seit fast einem Jahr immer stärkere Schmerzen in den Beinen und zwar links mehr als rechts.
Wobei tritt denn der Schmerz genau auf? Wie lange können Sie denn gehen und wo ist der Schmerz dann, wenn Sie gehen und wenn Sie eine Pause machen? Beschreiben Sie noch mal bitte.
Also vor allem ab einer Gehstrecke von nur circa 300 Metern wird der Schmerz unerträglich. Ich kann dann vor Schmerzen, aber auch vor Schwäche in den Beinen nicht mehr weiterlaufen. Und der Schmerz zieht dann vom Rücken über den linken Oberschenkel bis in den großen Zeh. Aber warum fragen Sie das?
Die sogenannten Spinalnerven verlassen den Spinalkanal in bestimmten Segmenten. Der Spinalnerv L5, das ist der Nerv, der Muskeln der Fußhebung versorgt, leitet auch sensorische Impulse aus dem von Ihnen beschriebenen Hautareal weiter. Ihre Schmerzstraße entspricht deshalb genau dem Wirbelsegment LB4-5. Das heißt, ein mögliches Problem an Ihrer Wirbelsäule liegt dort. Hier wird dieser L5-Nerv gereizt oder besser gesagt komprimiert.
Aber warum muss ich dann nach 300 Metern stehen bleiben?
Gerade beim Stehen und beim Gehen wird die Einengung verstärkt. Patienten müssen deshalb eine Pause machen. Häufig beugen sich die Patienten nach vorne. Dabei wird der Spinalkanal entlastet, also beim Vorbeugen wird der Spinalkanal entlastet. Und damit das Stehenbleiben nicht auffällt, merke, man will ja nicht alt und gebrechlich wirken, schauen sich Patienten zum Beispiel in der Ruhepause Schaufenster im Stadtzentrum an. Das nennt man dann die sogenannte Schaufensterkrankheit.
Das stimmt tatsächlich. Mir ist das auch oft peinlich. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht so alt. Aber warum habe ich dann auch im Liegen beim Schlafen Schmerzen in den Beinen?
Sind die Schmerzen zu Beginn der Nacht oder morgens?
Also am schlimmsten sind die Schmerzen so zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Nach dem Aufstehen in der Frühe werden die Schmerzen dann wieder besser.
Das ist typisch für eine Spinalkanalstenose. So als junger Neurochirurg war mir das auch schwer vorstellbar. Wenn wir aber längere Zeit liegen, stauen sich die Venen im Spinalkanal. Diese Stauung verstärkt die Kompression der Nerven. Beim Aufstehen läuft dann das Blut wieder in die Beine und die Kompression in der Folge der Schmerz lässt dann nach. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang und beim Wasserlassen?
Nein, im Moment nicht. Also ich habe ab und zu einen Harnwegsinfekt, aber aktuell ist da alles in Ordnung. Warum fragen Sie?
Wenn Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder Wasserlassen hätten, wäre das ein Grund, Sie schnell zu operieren. Zum Glück haben Sie ja hier keine Probleme. Kann ich Sie bitte untersuchen?
Natürlich.
Ich untersuche jetzt einfach die Gangvarianten. Einmal kurz untersuche ich Sie auf der Untersuchungsliege. Können Sie bitte auf den Zehenspitzen durch das Untersuchungszimmer gehen? Ja, das geht gut. Jetzt bitte auf den Hacken gehen, also zeigen Sie mir Ihren Fersengang. Das geht auch sehr gut. Warten Sie mal, ich habe einen kleinen Hocker. Nehmen Sie bitte meine Hände und jetzt mit dem einen Bein. Das geht gut. Und jetzt mit dem anderen Bein. Das geht auch gut. Gut, jetzt im Liegen. Heben Sie einmal das rechte Bein an. Das geht gut. Das andere Bein und jetzt einmal im Knie strecken links. Gut, volle Kraft. Knie strecken rechts, volle Kraft. Und einmal die Füße einfach nur anziehen, kräftig rechts, kräftig links. Einmal nach unten drücken die Füße, auch kräftig.
Und wie sieht's aus?
Frau Amram, Sie haben Schmerzen für die Nervenwurzel L5 und eine Lähmung konnte ich nicht ausmachen. Kann ich bitte Ihre MRT-Bilder, die Sie ja mitgebracht haben, sehen?
Ja, hier. Ich habe auch noch einen Befund vom Angiologen. Das war meinem Hausarzt wichtig. Und die Gefäße in den Beinen sind jedenfalls nicht die Ursache für meine Beschwerden.
Oh gut, Ihr Hausarzt hat das sehr gut gemacht. Somit haben wir eine bedeutsame andere Ursache Ihres Beschwerdebildes ausgeschlossen. Es dauert einen kleinen Moment, bis die MRT-Bilder hochgeladen sind. Ich schiebe sie mal in den DVD-Leser rein. Frau Amrain, in der Zeit, wie sind Sie denn in den letzten Wochen behandelt worden?
Ich habe alles ausprobiert. Aktuell nehme ich zwei starke Schmerzmittel. Ich habe zwei lange Zyklen Krankengymnastik hinter mir. Und letztes Jahr hat mich der Orthopäde im gleichen Ärztehaus auch dreimal an der Wirbelsäule gespritzt.
Oh, das ist eigentlich doch schon sehr viel. Das ist also schon eine sehr gute, schon fast umfassende konservative Therapie. Sie sind aus meiner Sicht konservativ ausbehandelt. So, ich schaue mir jetzt mal Ihre MRT-Bilder an. Na, stimmt. Also die MRT-Untersuchung zeigt mir eine deutliche Spinalkanalstenose. Das ist also eine Einengung, Verengung in der Höhe LWK4-5, also von ungezählter vorletzten Bandscheibenetage. Und es zeigt auch, dass links die Einengung stärker ist als rechts. Die Bandscheibe ist hier auch deutlich degenerativ altersbedingt verändert. Sie müssen wissen, dass am Ende das immer die Ursache für eine Spinalkanalstenose ist. Also im Laufe des Lebens nimmt der Wassergehalt in der Bandscheibe ab. Dadurch kommt es zu einer kleinen Zunahme der Segmentinstabilität und die Segmentinstabilität führt zu einer schrittweisen Knochenbildung, zu einer Zunahme der Gewebsbildung der Bänder, was dann in Folge zu einer Verengung eines eher runden Spinalkanals, zu einem dreieckförmigen Spinalkanal führt. Zusätzlich haben Sie aber noch ein anderes Problem, was aber jetzt nicht Ihr Beschwerdebild erklärt. Sie haben einen schon immer eng angelegten Spinalkanal. Hier zum Beispiel in der Höhe LWK2, LWK3. Also wir sprechen von einer primären Spinalkanalstenose. Also es war immer schon da. Ihr jetziges Problem ist eine im Rahmen des Alterungsprozesses der Bandscheibe, so wie ich es Ihnen eben schon erklärt hatte, entstandene Spinalkanalstenose. Es hat sich also im Laufe des Lebens entwickelt und wir sagen dann wieder als Mediziner sekundär dazu.
Was schlagen Sie mir denn vor?
Sie haben eine Spinalkanalstenose, die Ihre Lebensqualität einschränkt, die zu einer Schaufensterkrankheit führt. Sie sind eine lange, lange Zeit, definitiv länger als 6 Wochen, definitiv auch länger als 3 Monate konservativ behandelt worden. Und unsere Fachgesellschaften, das ist also die Fachgesellschaft Orthopädie und Unfallchirurgie, das ist die Fachgesellschaft für Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie. Wir haben Leitlinien entwickelt, wann wir unseren Patienten eine Operation empfehlen. Und Ihr Befund ist klar eine Begründung zur Operation.
Wie operieren Sie denn? Also wie kann ich mir die OP-Methode vorstellen?
Also am Ende ist die Operationsmethode auch abhängig vom Schweregrad der Spinalkanalstenose und auch, ob eine zusätzliche Instabilität im Segment vorliegt. Die führende Methode ist die mikrochirurgische Entlastung des Spinalkanals. Wir sagen, wir können ein kleines Fenster in den Spinalkanal reinfräsen, reinstanzen unter Verwendung des Operationsmikroskops. Das heißt in unserer Sprache, Medizinersprache, sogenannte interlaminäre Fensterung. Wir können einen Halbbogen wegmachen, das heißt Hemilaminektomie, auch unter Verwendung von Fräsen, Diamantfräsen, Rosenkopffräsen und Stanzen. Darüber gelingt es auch sehr gut, sogar von der einen Seite auch die andere Seite, den Spinalkanal wieder zu weiten. Das ist so eine Undercutting-Technik, Unterschneidungstechnik. Man kann sogar den ganzen Halbbogen wegmachen und den Spinalkanal komplett dekomprimieren. Wenn man nach Alternativen fragt, dann kann man das auch endoskopisch machen. Ich bin jemand, der das nicht favorisiert. Ich favorisiere das Endoskop. eher bei Bandscheibenvorfällen, gegebenenfalls mit zusätzlicher Spinalkanalstenose. Alternativverfahren, so wie ich es früher angewandt habe, wären noch sogenannte Spreizer, die ich zwischen den Dornfortsätzen einbringe. Damit kann man indirekt den Spinalkanal weiten. Ich favorisiere das nicht mehr. Na gut, und wenn es eine zusätzliche Segmentenstabilität ist und eine hochgradige Spinalkanalstenose mit schon stark veränderten Wirbelgelenken, läuft es manchmal auch auf eine Versteifungsoperation in den entsprechenden Segmenten hinaus, was ich aber nur im äußersten Notfall oder als letzten Behandlungsoption empfehle.
Wie gut wird mir denn die Operation helfen? Also wie sind die Erfolgsaussichten und welche Risiken gibt es?
Also die mikrochirurgische Entlastung, Dekompression einer Spinalkanalstenose ist bei uns eines der häufigsten Operationen, die wir durchführen, mit den besten Behandlungsergebnissen. Also können in einer 80- bis 90-prozentigen deutlichen Besserung ihres Beschwerdebildes rechnen, mit einer überschaubaren Komplikationsrate, die circa zwischen 10 und 15% liegt, ernsthafte Komplikation 1%. Und wenn es zu Komplikationen kommt, dann erster Stelle bei einer hochgradigen Einengung wäre eine Verletzung der Rückenmarkshaut. Sie können sich das ausrechnen. Bei einer hochgradigen Stenose kommt es zu einer Verklebung zwischen der Rückenmarkshaut, dem Knochen und den Bandstrukturen. Dann zu einer Infektion, Nachblutung oder im weiteren Verlauf zu einer Instabilität im Segment. Aber alles in Relation zu den anderen möglichen operativen Verfahren aus meiner Sicht Komplikationen, die eine Operation definitiv also rechtfertigen. Die Relation zwischen zu erwartenden Behandlungsergebnis zu möglichen Komplikationen steht gerade bei dieser Art der Operation in einem sehr guten Verhältnis.
Wie würde es denn nach der OP für mich weitergehen? Also wie lange dauert es, bis ich wieder fit bin?
Bei Amrein, das sehen Sie am nächsten Tag. Also Sie sehen am nächsten Tag den Effekt der Operation. Passen Sie auf, also gerade dann, wenn der Effekt sehr gut ist, das ist meistens bei den Männern so. Die Männer sind immer unruhig und die wollen sofort aus dem Bett. Und dann am zweiten, dritten Tag haben sie dann Schmerzen aufgrund der Schwellung. Die Frauen sind dann häufiger disziplinierter. Da kann es nochmal ein Problem geben, aber in der Regel ist der Effekt eigentlich schon am Abend und am nächsten Morgen phänomenal und häufig auch der Grund, warum die Patienten dann eigentlich am zweiten Tag nach der Operation also auch schon entlassen werden. Zur Nachbehandlung bei uns gehört die Frühmobilisation. Also, liebe Zuhörer, bitte entschuldigen Sie, dass ich Anglismen bringe. Ich lasse das bei mir im Krankenhaus unter Fast Track Spinal Surgery laufen. Das heißt also eine Chirurgie, die eine schnelle Mobilisation der Patienten ermöglicht. Das ist nur möglich, weil man eine minimalinvasive mikrochirurgische Operationsverfahren nimmt und da der Regel ja häufig ältere Patienten sind, ist unser Anliegen, dass sie am Operationstag eigentlich schon aus dem Bett mobilisiert werden. Dann braucht man nämlich in der Regel keine Thromboseprophylaxe mit Heparin durchführen. Das ist das eine. Dann erfolgt am nächsten Tag eine Mobilisation durch die Krankengymnastin mit entsprechender Unterweisung, wie man sich in den nächsten Tagen zu verhalten hat. Und dann folgt in der Regel entweder eine ambulante oder stationäre Anschlussheilbehandlung. Das ist ein bisschen abhängig vom Allgemeinzustand der Patienten. Also bei den älteren Patienten, insbesondere bei den zusätzlichen Erkrankungen oder anderen Problemen an der Wirbelsäule, empfehle ich eine stationäre Anschlussheilbehandlung. Bei Ihnen, Frau Amrhein, reicht es absolut aus, dass wir eine ambulante Anschlussheilbehandlung beantragen und diese dann auch wahrnehmen. Und später können Sie immer noch mit zusätzlichen krankengymnastischen Übungsbehandlungen, welche Ihnen Hausarzt oder Orthopäde verschreibt, die Gesamtsituation weiter stabilisieren.
Dr. Viehweg, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?
Na klar, was wollen Sie fragen?
Würden Sie sich in meinem Fall operieren lassen?
Also unter Berücksichtigung Ihrer langen Krankheitsanamnese, Ihrer Einstellung der Lebensqualität und diese MRT-Bilder, also in meiner Sprache klare Kante, ja. Wer ist meine Frau, meine Mutter? Nächste Woche.
Danke, Dr. Viehweg, für Ihre ehrliche und klare Antwort. Das hat mich schon überzeugt und ich will das Ganze auch endlich hinter mir lassen. Ich mache in den nächsten Tagen bei Ihrer Sekretärin einen OP-Termin aus. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem nachgestellten Beratungsgespräch wieder einige Fragen beantworten zur Diagnose und zur möglichen Behandlung einer Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule. In der nächsten Folge des Wirbelsäulen-Podcasts mit Dr. Uwe Viehweg geht es um degenerative Erkrankungen der Halswirbelsäule wie Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose oder eine chronische Rückenmarksschädigung. Bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt und melden Sie sich, falls Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen. Sie erreichen Dr. Viehweg über seine E-Mail-Adresse info@viehwegu-verlag, in einem Wort geschrieben, .com.